Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Philipp Dewald. Philipp ist Liedermacher aus Trier und steht kurz vor der Veröffentlichung seines Debütalbums Astronaut vor der Haustür. Seine Lieder sind Entdeckungsreisen in den Alltag. Da geht es um ein altes Haus in der Nachbarschaft, um Grünstreifen an der Autobahn oder Brombeerhecken am Wegesrand. Maßgeblich geprägt wurde Philipps künstlerisches Schaffen von der Sago-Liederschule, auf der sich bereits namhafte KünstlerInnen fortgebildet haben, zum Beispiel Dota Kehr, Sebastian Krämer und Bodo Wartke. Zudem ist Philipp Vorsitzender der Christoph-Stählin-Gesellschaft, die den Nachlass des bekannten Liedermachers und Kabarettisten Christoph Stählin pflegt. Dazu gehört beispielsweise auch, alte Kassettenbänder zu restaurieren und die Musik neu zu veröffentlichen. Über all das und mehr sprechen wir jetzt im Backstage-Podcast.
Ich sammelte leere Schneckenhäuser, Tannenzapfen, buntes Laub. Ich konnte an nichts vorbei spazieren, wühlte schon im Staub.
Hallo Philipp.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Bin sehr gespannt, dich kennenzulernen. Ich habe schon ganz viel Musik heute von dir gehört und habe auch schon ganz viel dazu zu sagen und zu fragen. Deswegen freue ich mich schon voll auf unser Gespräch. Okay. Aber wir fangen mal vorne an, habe ich gedacht. Denn du wolltest als Kind Astronaut werden. Und das ist ja irgendwie auch so ein Thema, was sich immer noch durchzieht bei dir. Magst du mal erzählen?
Also das ist mir wieder in Erinnerung gekommen, als ich nach einem Albumtitel gesucht habe, genau, und auch so ein bisschen nach einem Thema für mein neues Programm. Also ich denke, das ist was ich mit vielen teile, dass das erstmal ein beeindruckender Beruf ist. Natürlich neben anderen Berufswünschen, die ich später dann auch noch hatte. Was da so für mich im Vordergrund stand als Kind, ich glaube, ich fand es einfach toll, mit so einer Rakete fliegen zu können, allein so die Geschwindigkeit durch den Weltraum, fand ich ganz spannend. Und heute hatte ich da noch mal einen anderen Blick drauf. Gut, so schnell fahren, dafür würde ich den Beruf jetzt nicht machen. Der ist ja mit ganz schön vielen Strapazen verbunden, diese Ausbildung. Nicht mehr so realistisch, habe ich dann auch nie weiter verfolgt. Aber ich fand es noch mal schön als Bild, um so zu sehen, ja, was macht denn ein Astronaut und was mache ich heute? Naja, die eigentliche Aufgabe ist ja nicht zu fliegen, sondern etwas zu entdecken, ja, oder irgendwo auf dem Mond Gestein einzusammeln, Dinge zu erforschen. Da habe ich eine Parallele gesehen zu dem, was ich mache, wenn ich Lieder schreibe, dass ich versuche, Dinge zu finden, über die ich schreibe, auch sehr bildlich, wirklich gegenständliche Sachen, über die man schreiben kann. Nicht unbedingt im Weltall, sondern einfach direkt vor der Haustür, so heißt dann auch mein Album Astronaut vor der Haustür, zu schauen, was gibt's zu entdecken, worüber kann man schreiben, über die Natur, über die Steinchen am Wegesrand, was auch immer, genau.
Also auch eine sehr, sehr kindliche Entdeckerfreude, ne? Also so dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen, Sachen entdecken.
Ja, also das finde ich auf jeden Fall ein Ideal, ja.
Ich hatte in deinem Booklet dazu auch diesen schönen Text gelesen. Mhm. Du hast ihn jetzt gerade quasi schon zitiert, ne? Also dass eben ein Astronaut mit der Ernsthaftigkeit eines Kleinkindes im Sand der Mondkrater buddelt und zentnerweise Steinchen nach Hause bringt. Also dieses Spielerische daran, diese Freude an dem Entdecken, finde ich total schön, das mit deiner Musik zu verknüpfen, dieser Gedanke. Wie ging es denn dann los mit Musik? Du hattest Klavierunterricht, hast im Chor gesungen und war das dann so der Start, dass du auch gesagt hast, du möchtest Musik machen oder kam das erst später?
Na gut, dass ich das irgendwie haupt- oder nebenberuflich machen möchte, das kam später. Aber so das grundsätzliche Interesse an Musik, würde ich sagen, kam noch früher. Also wirklich, ja, ich denke, wie es bei den meisten ist, aus dem Elternhaus, dass meine Eltern beide musikalisch waren, Musik gemocht haben. Und dass ich schon als kleines Kind dann klassische Musik zu hören bekam von meinem Vater. Und meine Mutter hat Gitarre gespielt und so weiter. Wir hatten auch immer ein Klavier zu Hause rumstehen, weil meine ältere Schwester Klavierunterricht bekommen hatte. Und dann habe ich wohl im Grundschulalter irgendwann mal gesagt, ich will auch darauf spielen, so. Ob es jetzt Eifersucht war oder einfach nur Interesse. Genau, und dann habe ich irgendwann auch Klavierunterricht bekommen und bin da dran geblieben. Ich denke, das ist das Entscheidende. Den Unterricht bekommen ja viele. Und dann verläuft sich irgendwie in der Pubertät so, hatte ich sicher auch Phasen, wo es dann nicht so eine Rolle gespielt hat, aber ich irgendwie habe ich immer wieder einen Zugang gefunden, dass ich nochmal Lust hatte, Klavier zu spielen und ja, da vorangekommen bin.
Wie bist du dann aufs Genre Liedermacher gekommen?
Das ist ja durchaus nicht so naheliegend, ne? Wenn man an Liedermacher denkt, dann sind das Leute aus den 60er, 70er Jahren erstmal und die kannte ich auch von Haus aus nicht als Kind. Da habe ich dann irgendwann, als ich mich mal für Schallplatten interessiert hatte, da hatte meine Mutter noch so einen Stapel irgendwo ganz hinten im Schrank, hatte die eigentlich gar nicht mehr abgespielt. Und dann habe ich das mit 14, 15, so habe ich die mal durchgewühlt und da eine Platte von Reinhard May gefunden. Die habe ich dann einmal gehört, habe sie nochmal gehört und irgendwie 100 Mal gehört. Also das hat mir total gefallen, habe dann Reinhard May gehört, habe darüber dann andere Liedermacher entdeckt und dachte plötzlich, ach ja, ich meine, Klavier spielen kann ich ja auch und Texte habe ich damals auch schon geschrieben, also Gedichte, Geschichten und so weiter. Da ist mir dann plötzlich gekommen, ja, das könnte ich ja verbinden. Also eigentlich sehr naheliegend. Mhm. Und das war dann eben die Entdeckung Liedermacher für mich. So, ja, ich kann deutsche Texte mit Musik verbinden und daraus was schaffen, was ich irgendwie auch mit einfachen Mitteln aufführen kann. Es steckt natürlich noch mehr drin bei Liedermachern, das am Anfang sehr politisch war und so weiter. Da habe ich nicht so den Anschluss gefunden. Also ich würde sagen, inhaltlich geht's schon in eine andere Richtung. Aber grundsätzlich das Genre, ja, kann ich mich schon mit identifizieren.
Auch diese Einfachheit, ne? Es ist eben nur eine Person, ein Flügel in dem Fall oder ein Klavier und dann sonst nichts, ne? Keine Show drumrum.
Genau, und es ist ja auf der einen Seite, sagt man, ja, jetzt kriege ich gar nicht so viel geboten für mein Geld, ne? Könnte man noch irgendwie ein paar Tänzer dazu nehmen oder so. Auf der anderen Seite ermöglicht es. Ja. Auf der anderen Seite ermöglicht das natürlich, dass man sich konzentriert auf die Texte eben. Weil ich finde, bei so großen Shows, wo jetzt irgendwelche ja, Laser-Licht-Aktionen kommen und auch 100 Tänzer und sonst was, ja, Nebelwerfer, was auch immer, dann rückt dann der Text ein bisschen in den Hintergrund. Und die Texte sind aber für mich eigentlich das Wichtige.
Ja. Ja, aber auch die Verbindung zum Publikum, ne? Ich hatte nämlich gerade erst ein Gespräch mit einem Pianisten, der auch meint, er hat eigentlich gar nicht mehr so Lust auf diese Säle mit 2000 Leuten drin. Er hatte vor kurzem ein Konzert mit 100 Leuten und fand das viel geiler, weil es so intensiv war, weil er viel mehr die Leute gespürt hat, weil die näher an ihm dran saßen und so. Und ich glaube, so Musik, die du machst, die ist ja auch gar nicht gemacht für so eine riesen Showbühne.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag es auch total gern, wenn die erste Reihe irgendwie 2 Meter von einem weg ist und nicht 10 Meter, weil man so weit hinten auf der Bühne sitzt. Ich bin auch nicht in die Verlegenheit gekommen, dass mir eine Bühne mit 2000 Leuten angeboten wurde, aber grundsätzlich.
Ja gut, genau. Sagen wir jetzt auch nicht direkt ja. Nein, aber.
Aber grundsätzlich ja. Ist das auch gar nicht so mein Ziel und da sehe ich mich auch gar nicht mit den Liedern so. Mhm. Das ist wirklich, ja, für kleine, gemütliche Räume gemacht.
Du hattest jetzt gerade beschrieben, wie das anfing mit dem Schreiben und mit Reinhard May und dass du dich da hast inspirieren lassen. Ich hatte aber auch irgendwo gelesen, dass du so alte Texte von dir gar nicht mehr so magst oder dich damit nicht mehr so identifizieren kannst, weil du dich ja dann irgendwann auch fortgebildet hast im Schreiben.
Ja, genau. Also so, was ich jetzt erzählt habe und die ersten Lieder, die ich dann geschrieben habe, auch dann sehr am Vorbild Reinhard May orientiert. Also ich mag Reinhard May immer noch sehr gern, die Sachen. Aber es war halt eine Nachahmung und ich konnte das halt nicht wirklich und habe halt irgendwas geschrieben, so mal vor mich hin. Und das war sicher zentral, um überhaupt mal da reinzukommen. Aber das würde ich jetzt nicht sagen. Die ersten Lieder waren schon totale Meisterwerke. Wenn ich mir das nochmal anhöre, dann gruselt's mich eher, was man da für Böcke geschossen hat, sag ich mal. Nee, ich denke, das ist ja ganz normal, dass man sich weiterentwickelt.
Ja, aber erste Schritte und so, ne? Ist ja immer ja. Wichtig, dass man mal irgendwo anfängt.
Genau.
Man kann ja nicht von Anfang an alles wissen.
Ja, ein Quantensprung war dann für mich, dass ich an, was du schon erwähnt hast, Fortbildungen teilgenommen habe von der Liedermacherschule SAGO, nennt sich das. Schule ist so ein bisschen irreführend, weil man denkt, ach, da sitzt man jetzt auf der Schulbank das ganze Jahr. So ist es nicht. Das ist quasi ein Fortbildungsbetrieb, wo man sich 2-3 Mal im Jahr trifft zu einer Woche, wo man sich gemeinsam über Lieder austauscht, wo Vorträge gehalten werden, wo die Leute ihre Lieder mitbringen und man spricht darüber, was man verbessern könnte. Also da habe ich dann aus meiner Sicht wirklich einige Fortschritte machen können, viel guten Rat bekommen. Die Lieder, die jetzt auf dem Album drauf sind, sind auch wirklich exakt seit dann entstanden, als ich das erste Mal da teilgenommen habe und so wirklich gesehen habe für mich so, in welche Richtung möchte ich denn was schreiben, so mit welchen Mitteln, worüber. Also das waren Fragen, die sich erst dann beantwortet haben, weil davor habe ich einfach alles Mögliche mal ausprobiert und zwar, ja, nicht so stichhaltig in sich.
Also es hat auch mehr Struktur bekommen dadurch.
Mhm, genau, man kann es ganz schwer beschreiben, müsste man jetzt einen A-B-Vergleich machen mit Elternliedern und neueren Liedern von mir. Naja, Struktur auf jeden Fall und ich habe das halt wirklich von Grund auf erstmal gelernt, so welche handwerklichen Sachen dahinter stehen, so ein Lied zu schreiben, dass man wirklich mit System vorgehen kann, so welche Ideen, also erstmal, wie bekomme ich Ideen, welche wähle ich aus, was mache ich dann damit, nur wenn man irgendwie eine gute Idee hat, so ein Lied möchte ich mal machen, heißt es ja nicht, dass es einem direkt gelingt, wenn man es dann aufschreibt und das war... Am Anfang, als ich das ausprobiert habe, habe ich dann einfach irgendwas aufgeschrieben und dachte so, wow, jetzt habe ich einen ganzen Liedtext fertig geschrieben, eine ganze Seite, super, den nehme ich. So. Und durch Sago bin ich ja mal dazu gekommen zu sagen, ach, ich könnte ja auch nochmal drüber gehen und nochmal ein paar Sachen verbessern und nochmal vielleicht schauen, ob es noch bessere Reime gibt als Haus auf Maus und sowas und dass die Zeilen ungefähr gleich lang sind. Also alles Mögliche, was man da korrigieren kann. Also jetzt rein vom Handwerklichen her, aber natürlich auch, was ist denn geeignet, um darüber zu singen, welche Themen und was macht das mit dem Publikum, ja, das auch nicht aus dem Blick zu verlieren, genau.
Geht's bei dem Sago auch ums Musikalische oder nur ums Textliche? Also, ich weiß nicht, welches Instrument passt jetzt da dazu oder welche Melodie oder sowas, geht's da auch drum?
Also ich würde sagen, die Texte stehen schon im Vordergrund. Das finde ich aber auch gut. Das ist ja die eigentliche Marktlücke, weil wo findet man irgendwie eine Fortbildungsmöglichkeit, wo man was übers Liedtexte schreiben lernt? Musikschulen gibt's ja an jeder Ecke. Natürlich haben wir da auch Leute, die Musik studiert haben, die sich da wirklich gut auskennen, die einem auch mal einen Tipp übers Musikalische geben. Aber genau, ich würde sagen, das Beste, was man da lernen kann, ist wirklich über die Liedtexte.
Ich bin ziemlich sicher, dass Sago in diesem Podcast schon erwähnt wurde. Ich krieg's nur nicht mehr ganz zusammen von wem. Es tut mir leid, falls das jetzt total klar ist für die Hörenden, wer das war, aber ich habe es nicht mehr so im Kopf. Ich weiß, dass Konstantin Schmidt es mal erwähnt hat. Ich weiß aber nicht, ob das hier in dem Podcast war. Das ist ein Klavierkabarettist, den ich auch kenne, weil der in dem Theater, wo ich arbeite, hin und wieder auftritt. Mhm. Und Tobias Dellitt hatte es auch mal erwähnt, da bin ich auch relativ sicher.
Tobias
war auch bei mir
Dellitt kenne ich auch und wir haben uns auch bei Sago schon gesehen.
Mich erinnert, gut.
Also die Verbindung gibt es auf jeden Fall. Sago gibt es seit, ich glaube, inzwischen 36 Jahren. Das heißt, es sind schon ganz viele Leute da gewesen, zu 3, 4, 5 Fortbildungen und viele sind da auch noch in Kontakt miteinander. Ich kenne nur einen Bruchteil davon, aber es sind auch prominentere Namen dabei, also Bodo Wartke war mal da, Sebastian Krämer, Dota Kehr, die kennt man sicherlich, Uta Köbernick, genau, und ganz viele, die es ebenso sich lohnen zu entdecken, die man vielleicht noch nicht gehört hat, also das auch immer von den Teilnehmern eine bunte Mischung, die es sehr spannend macht.
Wer ist Christoph Stählin? Magst du das mal noch beschreiben, weil der hat auch was mit dir zu tun oder zumindest mit deiner Musik, ne?
Gern, und also da schließen wir auch direkt an mit Sago. Sago wurde nämlich gegründet von Christoph Stählin. Ich habe ihn aber da leider nicht mehr kennenlernen dürfen. Ich bin 2018 zu Sago gekommen, er ist 2015 verstorben. Schüler, Bekannte von ihm führen das jetzt weiter, die ich dann da angetroffen habe. So die Werke von Christoph Stählin, der auch Liedermacher war, auch ja Kabarettist, kann man auch sagen, auch viel gesprochen hat in seinen Programmen. Der hat es eben gegründet und seine Werke werden da auch immer noch weiter gepflegt. Immer mal singt man was zusammen von Christoph Stählin bei Sago oder kommt auf seine Vorträge zu sprechen, auf das, was er gelehrt hat über das Liederschreiben. Genau, das habe ich da so mitbekommen und habe mich dann sehr interessiert für den Künstler, für die Werke und habe mich so dafür begeistert, dass ich dann in die Christoph Stählin Gesellschaft eingetreten bin. Das ist ein Verein, der sich gegründet hat, um seinen Nachlass zu pflegen, Sachen wieder herauszugeben, die vergriffen sind und das ein bisschen aufzuarbeiten, dazu forschen, was hat er alles gemacht. Bin dann da eine Weile später auch zum Vorsitzenden tatsächlich gewählt worden. Das heißt, cool. Das ist jetzt ein Großteil von meiner Arbeit oder von meiner Freizeit, dass ich für die Christoph-Stähling-Gesellschaft sehr viel mache, da Veröffentlichungen betreue, mit Mitgliedern schreibe und so weiter.
Der hat wahrscheinlich ein großes Werk, ne? Lebenswerk oder ein Archiv, was es da jetzt zu pflegen gilt.
Ja, genau. Also er hat ganz viele Lieder veröffentlicht und noch viel mehr geschrieben. Mhm. und auch Romanfragmente, Erzählungen hat in Zeitungen veröffentlicht. Da ist auch, ich glaube, unser Archivar ist da jetzt schon ein, zweimal durch den ganzen Nachlass und trotzdem findet man immer mal wieder was, das einem jemand schickt. Ja, das hier habe ich irgendwann in der Zeitung von Christoph Stählin gelesen vor 30 Jahren und aufgehoben oder so. Das Werk ist so ein bisschen verstreut. Das heißt, das ist eine Arbeit, das so zusammenzutragen und zu archivieren. Ja, auch mit alten Medien zu arbeiten, mit irgendwelchen Kassettenbändern, die man heute fast nirgendwo mehr abspielen kann, das dann zu restaurieren. Ja, also da gibt's viel zu tun und ich finde das total spannend, also mit diesen Sachen zu arbeiten und dadurch, ja, man kann sagen, das ist schon mehr als ein Vorbild für mich geworden, Christoph Stählin. Das ist schon ja ein großer Teil von dem, was ich mit Kunst mache, dass ich eben seine Werke mir im Detail anschaue und nebenbei auch noch meinen eigenen Kram schreibe.
Ja, cool. Oh, gute Überleitung. Du stehst kurz vor der Veröffentlichung von deinem Debütalbum. Das kommt am 4. April und heißt Astronaut vor der Haustür. Du hast es schon erwähnt. Unterschrift ist noch mikrokosmische Lieder. Finde ich auch ganz schön. Und das erscheint auf CD und als Download. Es gibt aber auch schon zwei Singles, Heimkehr und Vom Beifahrersitz, die man sich jetzt auch schon anhören kann.
Ja.
Ja, erzähl mal, wie kam es dazu, dass du jetzt gesagt hast, jetzt muss ein Album raus?
Ja, ach, das habe ich schon länger gesagt. Also die Leute in meinem Bekanntenkreis, die habe ich da schon seit Jahren mit gelangweilt, dass ich gesagt habe, ja, nächstes Jahr nehme ich dann aber wirklich mal das Album auf. Und ich glaube, die glauben mir das schon gar nicht mehr, dass das jetzt wirklich kommt. Aber es ist fertig, ich kann es sagen. Der Termin steht. Und genau, also das sind ja einfach die Lieder, die sich so über die letzten Jahre dann gesammelt haben, mit denen ich wirklich zufrieden bin. Und irgendwann hatte ich dann 12 zusammen und habe dann letztes Jahr gesagt, so jetzt gehe ich mal ins Studio so und nehme die auf. Hab dann, ja, das hat's auch noch verzögert, lange überlegt, so wie kann ich das jetzt arrangieren, mit welchen Musikern, und bin dann einfach dazu gekommen, dass ich eigentlich mit den ganz einfachen Klavierarrangements mit Gesang, die ich hatte, am zufriedensten bin, ohne dass man da jetzt irgendwas noch dran bastelt, und hab's dann ja einfach ein Studio hier gefunden mit einem sehr schönen Flügel, wo ich aufnehmen konnte und hab dann die 12 Lieder aufgenommen und jetzt noch einige Wochen darüber gesessen, die grafische Gestaltung zu machen und so weiter, was da alles dazu gehört.
Das hast auch du gemacht, ne? Diese Fotos und so weiter, das machst auch alles du selbst. Wow.
Ja, es sind einige Fotos im Artwork drin. Das hat Spaß gemacht, war aber auch viel Arbeit. Da bin ich wirklich froh, dass das alles fertig ist, dass es jetzt so geworden ist. Und ja, jetzt schicke ich die CDs bald raus.
Yay! Wie entstehen bei dir Lieder oder wie sind diese Lieder speziell entstanden? Hattest du da Themen, über die du sprechen möchtest, oder hattest du erst Melodien im Kopf? Wie entsteht sowas?
Das ist unbefriedigend, da gibt's keine Standard-Antwort drauf. Es Manu. Ist ganz unterschiedlich von Lied zu Lied, ja. Aber dadurch hat auch jedes Lied so eine eigene Geschichte. Ich kann zum Beispiel sagen, zu einem Lied, das heißt Kein Tageslicht. Da gab es wirklich eine Entstehungsgeschichte dazu, dass ich am Bahnhof gestanden habe, am Gleis, und ein bisschen gewartet habe, wie das immer so ist, und dann unfreiwillig ein Gespräch mitbekommen habe von zwei Damen, die nebenan standen. Es war im Sommer, es war sehr warm draußen. Ja, die eine hat gesagt so, ach, irgendwie habe ich gar keine Freude so am Sommer, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich alle Rollläden runter und damit es nicht zu warm ist, und bin da so wie in der Höhle drin. Ist eigentlich weniger Tageslicht hat man als im Winter. Und da habe ich gedacht, das ist aber ein spannendes Bild, dass man eigentlich im Sommer mehr in der Dunkelheit ist. Und da habe ich dann wirklich aus dem, wie sie das beschrieben hat, ziemlich eins zu eins das Lied draus geschrieben. Das wird mir einfach so angeliefert. Ja, Bei anderen Liedern ist es anders. Ich gehe oft, wenn ich denke, ach, ich würde mal wieder gern was schreiben, hab gerade nichts, einfach spazieren, sich ein bisschen umschauen, was begegnet einem auf der Straße, am Wegesrand, trifft man irgendwelche Leute, die einen an etwas erinnern oder so. Es kann ganz unterschiedliches sein, aber es ist meistens, dass ich von irgendwelchen Eindrücken ausgehe, von Bildern, von Stimmungen, die ich irgendwie in einem Lied festhalte. Nicht so sehr, dass ich denke, das Lied müsste jetzt die oder die Aussage haben, politisch oder wie auch immer, oder dass ich jetzt im Privatleben irgendwas verarbeiten müsste. Das ist eigentlich nicht so der Weg für mich, aber wenn ich weiß, dass das viele Kollegen so machen. Ich denke, man kann auch persönliche Lieder schreiben über was, das man vielleicht nur am Rande erlebt hat, aber das man als Stimmung irgendwie sehr mag, sich mit identifiziert.
Ich finde es total spannend, wie du das gerade beschreibst, weil es sehr dem entgegenkommt, was ich auch für ein Gefühl hatte, als ich deine Musik gehört habe oder mir auch die Texte durchgelesen habe. Man hat das Gefühl, man geht mit dir spazieren und du deutest Sachen raus, die man vielleicht selber gar nicht sehen würde oder die man als selbstverständlich, weiß ich nicht, man guckt kurz hin und guckt wieder weg. Und du guckst aber hin und deutest das raus und interpretierst was rein, suchst eine Geschichte darin. Und für mich ist das als wie so ein, ich drück's jetzt kitschig aus, so ein magisch machen von der Umwelt. Also auf einmal ist es eben nicht nur einfach irgendein altes Haus, was da halt steht, da steht halt ein Haus, sondern auf einmal bekommt es eine Geschichte dadurch, dass du es besingst und dass du dir überlegst, was ist da drin passiert, warum sieht es so aus, wieso wächst da der Efeu lang. Das fand ich so geil. Also sowas mag ich einfach total, weil ich auch so ticke. Also ich laufe auch gerne durch die Gegend und frage mich solche Dinge. Und das hat für mich total funktioniert, mit dir quasi auf diesen Spaziergang zu gehen. So wirkt dieses Album für mich.
Danke. Also das ist für mich das größte Lob, wenn es so wirkt. Ich finde es viel spannender, als jetzt irgendwie die ganz großen Themen oder Aussagen zu suchen, dass man sagt, was gibt's denn für alltägliche Sachen, wo man irgendwie nochmal einen anderen Blick drauf gewinnen kann. Eine andere Wertschätzung vielleicht, aber auch irgendwie einen kritischen Blick, ganz unterschiedlich. Aber wie kann man das nochmal in einem anderen Licht zeigen und Leute vielleicht daran an was erinnern, dass sie schon mal gesehen haben, aber eben, wenn man im Stress ist, einfach weitergegangen sind oder wieder vergessen haben. Das finde ich eigentlich schön, so ein Bewusstsein zu schaffen für Dinge.
Genau, Bewusstsein. Mir ist auch gerade das Lied Grünstreifen wieder eingefallen. Also diese grünen Streifen zwischen den Ackerfeldern, die alle so braun sind und alle so ordentlich. Und dann dazwischen wuchert es ja regelrecht auf diesen kleinen Grünstreifen. Und darüber hast du auch ein Lied gemacht.
Die Felder sind reichlich mit Gülle bedeckt und nun pflügt sie der Traktor zu Brei. Kein Gras, keine Maus mehr und kein Insekt, nichts als braunes Einerlei. Aber zwischen dem Ackerland, da wächst noch am Wegesrand ein Grünstreifen, ein Grünstreifen.
Also das ist dann so ein möglicher Ausgangspunkt, so ein Bild. Und dann fange ich halt auch nochmal an zu assoziieren, so, wo gibt's das denn noch, solche Grünstreifen? Ja, in der Mitte von der Autobahn, aber auch zwischen Häusern einfach. Oder man kann auch, wenn man ein bisschen rauszoomt, so einen ganzen Wald als Grünstreifen sehen. Und das ist dann nochmal so eine Methode für mich zu sagen, wie kann man ein bisschen Eindrücke miteinander verbinden, so das große Ganze sehen von der Natur, von der Welt. Und da auch nochmal irgendwie was wachrufen im Zuhörer.
Ja. Was ich auch interessant fand, ist, in dem Zeitungsartikel du hast ein Zeitungsinterview gegeben, da wurdest du gefragt, warum bist du denn online nicht so richtig präsent hier? Du bist doch jetzt hier dabei, hier so ein Album zu machen. Warum hört man denn keine Songschnipsel? Warum zeigst du denn nicht, wie du sowas mal probst oder so? Und du hast irgendwie geantwortet, du willst nicht sowas Halbgares da deinem Internetpublikum vorsetzen. Und ich habe so gedacht, ja, weil das ist auch was ich immer so schwierig finde zu entscheiden, zeige ich schon was oder nicht. Es ist noch nicht fertig, aber die Leute warten halt irgendwie drauf und man hat selbst diesen Druck, ich muss doch jetzt schon mal zeigen, ich bin hier voll dabei. Und dann entscheide ich mich meistens auch dagegen, weil ich mich gar nicht wohlfühlen würde, damit etwas Halbfertiges jetzt schon mal rauszublasen, bloß damit es rausgeblasen wurde.
Also den grundsätzlichen Impuls kenne ich total, dass ich denke, jetzt habe ich was Neues geschrieben, jetzt will ich das alles hören. So, aber wenn man dem dann nachgibt, dann verleitet das auch so ein bisschen dazu, dann nicht mehr dran weiterzuarbeiten. Ja, dann nimmt man so eine, ja, im Home-Recording irgendwie eine Demo-Version auf und stellt das schon mal auf YouTube und dann können die Leute es hören. Aber dann ist es auch fertig und ich bin dann noch glücklicher damit, wenn ich es wirklich zurückbehalte und nochmal dran arbeite und eine schöne Aufnahme mache und es dann irgendwann präsentieren kann. Und da bin ich ja jetzt auch dabei. Das Zeitungsinterview ist ja schon eine Weile her. Ich habe ja jetzt was von mir im Internet, was man finden kann.
Genau, das ist auch und gar nicht mehr so richtig aktuell, das stimmt, ja.
Genau, das sind jetzt wirklich Lieder, wo ich dahinter stehen kann und sagen so, ich habe mein Bestes getan, macht damit, was ihr wollt. Ich habe nichts mehr dran zu ändern.
Du hast jetzt auch eine ganz neue Webseite, gell?
Ja, die ist so ein bisschen Work in Progress. Da kommen ab und zu mal noch neue Kategorien dazu. Aber genau, das ist mir schon auch wichtig. Ich meine, man hat heute viel über Social Media, wo man sich präsentiert, aber wo man nicht den vollen Einfluss darauf hat, wie das alles dargestellt wird, wie das Layout ist. Und da finde ich schon schön, so eine Website zu pflegen und genau, ein bisschen was über sich zu schreiben, auch Bilder hochzuladen und die Songtexte und so weiter.
Hast du noch mehr vor in nächster Zeit, wenn jetzt das Album raus ist? Möchtest du vielleicht mal Musikvideos drehen? Möchtest du mehr Konzerte geben? Hast du schon Pläne?
Ja, also mehr Konzerte auf jeden Fall. Das ist jetzt durch alles, was um das Album herum war, so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil ich erstmal die CD pressen lassen wollte und so weiter. Hm. Und genau, jetzt stelle ich aus den Liedern, die auf dem Album sind und noch ein paar anderen Bühnenprogrammen zusammen, wo ich mich dann auch um Auftritte bemühen werde. In meiner Umgebung, ich wohne ja in Trier, auf ein paar Bühnen, aber auch andernorts. Das wird man dann alles auf meiner Webseite finden, die Termine. Genau, das wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen im Abstand zur Albumveröffentlichung danach dann mal eine Premiere sein und ein paar Auftritte.
Musikvideos auch irgendwie geplant? Also YouTube noch ein bisschen mehr mit reinnehmen?
Ja, es gibt schon ein paar Aufnahmen, da kann ich aber noch nichts ganz Konkretes dazu sagen. Wird's aber auf jeden Fall, wird man auch was finden. Ansonsten findet man die Songaufnahmen an sich aber auch schon auf YouTube wie auf allen anderen Plattformen zum Hören auf jeden Fall.
Ja, ich verlinke natürlich auch deine Webseite und alles, was wir jetzt erwähnt haben. Instagram hast du auch, kann man auch reinhören in deine Musik. Genau, das verlinke ich natürlich alles.
Ja.
Was würdest du denn sagen, für wen ist deine Musik? Hast du eine Zielgruppe?
Ja, das ist die Frage. Christoph Stählin hat mal gesagt, ich ziele nicht auf Gruppen, schon gar nicht.
Ja.
Ich finde, da steckt was Wahres drin, dass man das im Grunde gar nicht sagen kann, wer jetzt die Musik mögen wird. So schreibe ich eigentlich nicht, weil ich denke, dass da ganz, oder weil man immer wieder überrascht wird, wem es dann gefällt in Wahrheit, womit man dann gar nicht gerechnet hätte. Zumindest ist meine Erfahrung so bei Auftritten, dass es ganz unterschiedlich sind und dass die Leute auch ganz unterschiedliche Sachen an der Musik mögen. Die manchen sagen, oh, ich würde auch gern so Klavier spielen können und andere sagen, oh, das sind ja tolle Reime oder sowas. Ja, ich weiß, es ist, wenn uns jetzt irgendjemand zuhört, der beruflich Marketing oder sowas macht, dann denkt er, das ist ja eine Katastrophe.
Ja, also mal, wenn man jemanden nicht so richtig einsortieren kann, ne, in irgendwas, nicht in eine Schublade packen kann, das ist mal ganz schlimm für die Marketing-Fuzzis, ja.
Ja, da bin ich ja nicht der einzige Musiker, der das nicht so auf einen Schlagbegriff bringen will, für welche Zielgruppe er jetzt welche Art von Musik macht. Aber ich finde, da geht so viel verloren, wenn man sagt, ja jetzt diese Art von Musik, die ist irgendwie für die 20- bis 30-Jährigen oder nur für die 60- bis 70-Jährigen. Nee, es hat ja jeder einen ganz anderen Musikgeschmack. Irgendwie finden die Leute dann auch immer zu den Künstlern, die sie gerne hören möchten. Da zerbreche ich mir nicht so den Kopf drüber. Hauptsache erstmals irgendwie ja sichtbar machen, dass man es finden kann, die Musik. Und
Gibt's was Spezielles, was du mitgeben möchtest mit deiner Musik? Möchtest du aufmerksam machen auf diese Kleinigkeiten des Lebens oder hast du eine Aussage dahinter?
Ich habe an sich keine Mission in dem Sinne, dass ich denke, dass ich die Leute von irgendwas überzeugen kann, was sie nicht sowieso schon geglaubt haben, aber dass ich ihnen vielleicht ja einfach eine gute Stimmung mitgeben kann, einen anderen Blick auf diese alltäglichen Kleinigkeiten, gar nicht so sehr, dass ein Song jetzt sagt, so, ja, wenn du den Song gehört hast, dann wirst du eine andere Partei wählen oder sowas, sondern ja, einfach dann wirst du vielleicht, wenn du das nächste Mal spazieren gehst, vielleicht, wenn man dann das Lied vom Grünstreifen gehört hat, wird man vielleicht irgendwo wieder einen sehen und denken, ach, ja, hat man eine andere Aufmerksamkeit dafür, es erinnert einen an das Lied. Und ich finde, wenn das erreicht ist, dann ist schon sehr viel erreicht, dass man so ein bisschen mit offeneren Augen durch die Welt geht. Hm. Ja, das finde ich schon sehr schön. Und das berichten mir auch Leute von meiner Musik. Ja.
Hast du es schon bekommen als Feedback?
Mhm. Also schön. Das freut mich immer sehr, dass Leute sagen, ich habe irgendwie dran gedacht, als ich dann das und das gesehen habe. Das ist für mich eigentlich das größte Lob. Hm. Ja.
Ja, schön. Bist du jetzt im Moment Fulltime-Liedermacher? Du bist aber auch noch Student, ne? Also was bist du?
Ich bin Student, ja, genau. Ja. Also ich mache das quasi im Nebenberuf und ja, bin jetzt bald fertig mit dem Studium. Dann wird sich zeigen, welchen Teil das von meiner Arbeit einnehmen kann. Aber ja, in irgendeinem Umfang werde ich es auf jeden Fall immer weitermachen mit den Liedern. Hab aber nicht den Druck, dass ich mir sage, das muss jetzt für mich die einzige Erwerbstätigkeit sein, weil das ist nicht so einfach mit der Musik und ich glaube, das würde auch mir die Lust am Schreiben im Moment ein bisschen nehmen, wenn ich weiß, ich muss jetzt so und so viel Konzerte im Monat spielen und es müssen so und so viele Leute die Lieder hören, damit sich das rentiert.
Mhm. Ja, das ist immer so diese Balance zwischen Leidenschaft und Beruf und dass man das in der Balance halten muss, wenn man das wirklich hauptberuflich machen möchte, ne? Weil es gibt dann immer plötzlich Deadlines und Druck dahinter und dann muss man es ja irgendwie schaffen, dass es aber trotzdem noch kreativ bleibt und lebendig und so und Spaß macht auch und Freude macht und ja, genau. Und deswegen entscheiden also sich ja auch viele dazu, es nicht Fulltime zu machen und zu sagen, es bleibt lieber ein großes Hobby und ein großer Teil vom Leben, aber es ist nicht das Hauptding, weil sonst das einfach verlieren würde. Das finde ich total valide.
Hm. Ja, also ich kenne einige Kollegen, die das hauptberuflich machen und die haben auf jeden Fall meine Bewunderung, wie sie das hinbekommen. Aber ich sehe, was da für eine Arbeit, für einen Stress dahinter bekommen, hintersteht, um so ein paar Auftritte zu bekommen. Und das sehe ich im Moment nicht so als meinen Weg. Kann natürlich sein, dass sich das nochmal ändert, ja. Ja. Mal schauen, wer jetzt sich alles für mein Album interessiert. Das wird natürlich auch relevant sein.
Genau, du machst ja jetzt voll Karriere hier. Ja. Du hast ja jetzt ein paar Mal auch gesagt, du möchtest nicht politisch sein. Wie ist die aktuelle Lage der Welt? Tut die dich trotzdem beeinflussen? Also natürlich persönlich sowieso, aber beeinflusst die auch irgendwie dein kreatives Schaffen trotzdem?
Ja, auf jeden Fall. Wenn es drüber gekommen ist, dass ich nicht politisch sein möchte, dann habe ich mich ein bisschen schlecht ausgedrückt. Ich finde nur, dass ich sehe Politik als was sehr Weites, was eigentlich in alle Lebensbereiche reingreift. Deswegen finde ich auch, also so ein Lied wie Grünstreifen zum Beispiel jetzt, da ist es besonders, hat auch eine ökologische Aussage natürlich, über die Natur zu singen, immer, auch wenn ich das nicht vordergründig mache, auch wenn ich jetzt nicht sage, ja, dann sollte man das und das tun oder was auch immer, das wäre nicht meine Art. Aber ja, allein sich damit zu beschäftigen, hat natürlich was Politisches. Von daher beschäftigt mich das auch, wie es mit dem Krieg weitergeht, was mit der Klimakrise ist. Ich studiere auch Politikwissenschaft unter anderem, also ich beschäftige mich sogar im Studium damit. Aber ja, ich mag es in meiner Musik nicht, das jetzt so plakativ anzusprechen, irgendwelche politischen Aussagen, aber ich kann gar nicht anders, als in jedem Thema auch irgendwie die politische Dimension zu sehen und zu berücksichtigen, wenn ich drüber schreibe. Das auf jeden Fall.
Du hast das gerade sehr viel besser ausgedrückt als ich, genau. Weil es stimmt, man kann auch eigentlich gar nicht unpolitisch sein, auch wenn manche Leute denken, man könnte es. Und du hast ja deinen eigenen Weg gefunden, dafür Bilder zu finden, ohne gleich zu so einem Aktionismus irgendwie oder Aktivismus aufzurufen. Hm. Ja.
Ich glaube, dass wenn man versucht, das zu bewirken, dass man sagt, so, wenn ihr jetzt aus dem Konzert rausgeht, dann fangt bitte an mit der Revolution, dann überschätzt man auch ein bisschen seine Möglichkeiten.
Ja.
Ich denke, wenn man auf einer Ebene ist, wo man denkt, ja, vielleicht kann man den Leuten ein bisschen eine andere Stimmung mitgeben, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ein paar Erinnerungen wachrufen, dann ist es realistischer, dass man das schafft, als wenn man sagt, ja, ich will jetzt politisch zu irgendwas drängen. Das führt manchmal eher zur gegenteiligen Reaktion als dem, was man dann möchte.
dann macht man ja eher zu, weil man dann denkt, oh, was will der denn jetzt für alles von mir, ja. Mhm.
Ja, ja.
Du bist ja nicht aus Trier, ne? Du lebst jetzt in Trier und studierst da wahrscheinlich, aber du bist eigentlich von woanders?
Ich bin eigentlich aus dem Saarland her, mhm. aus Merzig. Wenn man das kennt, beim Saarland sagt man immer bei allen Orten, das ist bei Saarbrücken, weil das die einzige Stadt ist, die man kennt.
Das Saarland ist halt auch nicht so groß, ne?
Ja.
Wieso bist du jetzt in Trier wegen dem Studium dann?
Genau, also in Merzig kann man nicht studieren und Saarbrücken ist im Prinzip genauso weit weg wie Trier.
Ach so.
Das heißt, da bin ich durchs Studium hingekommen, bin auch eine Zeit lang gependelt, bin dann aber jetzt hierher gezogen.
Und gefällt dir Trier? Ist das cool?
Also Trier ist sehr schön auf jeden Fall. Es gibt sehr viel Historisches zu sehen, römische Bauten, mittelalterliche. Man sieht ja auch immer viele Touristen in der Fußgängerzone und so. Und ich mag diese Kulisse auf jeden Fall auch sehr. Aber es gibt auch kulturell vieles. Es gibt ein sehr schönes Theater, wo ich gerne auch privat hingehe, um irgendwelche Opern zu schauen oder Theaterstücke.
Cool.
Ich fühle mich hier sehr wohl, ja.
Ich habe mal mit einer Trierer Regisseurin zusammengearbeitet, das ist aber schon Jahre her. Und da weiß ich noch, als ich das erste Mal in meinem ganzen Leben nach Trier kam und die Porta Nigra gesehen habe und auch dachte, wo bin ich denn jetzt? Hab gleich erstmal gegoogelt, was ist das, vor dem ich hier stehe? Das sieht ja voll krass aus,
ja,
ne? Dieses riesige
original römisches
Tor.
Stadttor.
Genau, ja. Und das steht da halt so inmitten von normalen Häusern, steht halt dieses enorme Teil, total krass, ja. Ist schön, in meinen Notizen steht hier einfach noch Don Esteban, Fragezeichen. Du hattest mir geschrieben, dass er dich auf meinen Podcast aufmerksam gemacht hat. Kennst du ihn?
So ist es, ja.
Das ist ja geil.
Na, er wohnt auch hier in der Nähe, in Bitburg. Das ist nicht weit von Trier. Und wir sind uns schon öfter hier auf Bühnen begegnet. Er macht vor allem Poetry Slam. Und das ist bei den offenen Bühnen, wo ich dann hin und wieder mal meine Lieder spiele, gibt's dann auch Poetry Slam. Und da habe ich ihn öfter getroffen. Und ja, dann hat er mir vor ein paar Wochen geschrieben, hier bei dem Podcast war ich mal, das könnte auch was für dich sein. Und hat dich sehr gelobt und dann habe ich direkt geschrieben.
Ja, der ist echt super. Ich habe jetzt wegen ihm auch noch einen anderen Podcast-Gast zu Gast, zu aha, guter Satz, den lasse ich jetzt so, gehabt. ja, und er ist voll toll, der macht immer irgendwie ganz viel Werbung für mich. Deswegen mache ich jetzt auch Werbung für ihn, ganz toller Poetry-Slammer und ja, Dichter allgemein, Künstler, ganz toller Wortkünstler. Und ich habe ihn auch schon zu Gast gehabt im Podcast, also ich verlinke einfach seine Folge mal hier in den Shownotes, dann kann man sich das anhören. Ist aber auch schon eine Weile her, ich weiß gar nicht, wann der bei mir war, das ist schon ein paar Jahre her,
würde ich sagen. Er meinte irgendwas zu Corona-Zeiten, glaube ich.
Ja, bestimmt. Ja, ja. So 2022 oder sowas. Okay. Ja, schön. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, also von Christoph Stählin, über den ich ja schon berichtet habe, dass ich mich da auch sehr engagiere, gibt es jetzt bald auch ein paar Veröffentlichungen, an denen ich beteiligt war. Haben wir gesagt, dessen Alben von früher, die nur auf Schallplatte erschienen sind, die sind viele vergriffen gewesen oder eben antiquarisch auf Schallplatte. Die haben wir jetzt neu herausgegeben, restauriert auf CD, mit Bonustiteln und so weiter. Das kann ich sehr empfehlen. Und es gibt auch ein Buch, für das ich ein Vorwort geschrieben habe, mit Texten von Christoph Stählin. Das heißt Der Dandy, / Die Kunst der Herablassung und erscheint Ende April im Input Verlag in Hamburg. Das hat sehr Spaß gemacht, da das Vorwort vorzuschreiben und die Texte mag ich auch sehr gerne.
Gibt es da irgendeine Webseite, wo man sich darüber informieren kann? Hat die Stiftung eine eigene Seite oder sowas?
Die Christoph-Stählin-Gesellschaft hat eine eigene Seite, die ich auch selber gestaltet habe. Habe ich viel dran rumgeschraubt. Genau, die können wir auch gerne verlinken.
Ja, cool, dann machen wir das, weil da steht ja dann wahrscheinlich auch diese Veröffentlichungen drin.
Ja, auf jeden Fall.
Super. Ja, toll, wie umtriebig du bist. Sehr cool. 4. April, haben wir schon gesagt. Ich sag's nochmal. 4. April 2025 erscheint das Album Astronaut vor der Haustür. Als CD und als kostenpflichtiger Download, also gerne reinhören. Ich habe immer eine letzte Frage, die stelle ich immer zum Schluss und die darfst du beantworten, wie du möchtest. Was wünschst du dir?
Jetzt gerade ein Glas Wasser.
Ja, wir fangen mal klein an. Ja, okay.
Ich kann auch noch ernsthaft antworten. Ja. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also so, welchen beruflichen Teil die Musik bei mir ausmacht. Da wünsche ich mir natürlich, dass es weiterhin viel ist, was ich in die Richtung machen kann, viele Auftritte. Aber ja, dass es auch weiter frei von dem Druck bleibt irgendwie, dass ich damit mein Geld verdienen muss, ist, glaube ich, für mich auch ein Wunsch im Moment. Und von daher schaue ich da eigentlich ganz, ganz locker in die Zukunft und ja, warte mal ab, wo es mich so hinführt mit den Sachen.
Cool. Ich finde, du bist so eine Person, die könnte noch mal zu mir in den Podcast kommen, weil ich das Gefühl habe, du stehst da jetzt gerade so am Anfang von was Größerem. Das könnte ja jetzt irgendwie noch ganz viel kommen und passieren. Falls das der Fall ist, melde dich gern noch mal in einem Jahr oder zwei. Vielleicht
sehr,
kannst
sehr
du dann
gerne
erzählen, wie es so war und was aus dem Wunsch geworden ist und so. Das wäre doch eigentlich ganz spannend.
Würde mich sehr freuen.
Cool. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für deine Zeit. Ich drücke die Daumen und vielen Dank nochmal, dass du dein Album zur Verfügung gestellt hast, weil ich finde es ganz, ganz zauberhaft. Also Dankeschön.
Dir auch vielen Dank.
Und ganz herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Das war Backstage Folge 179 mit Philipp Dewald. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder gebt ihm eine positive Bewertung. Auf Instagram könnt ihr auch gern euer Feedback hinterlassen. Da gibt's immer zusätzlich zu den Folgen Fotos und Videos der KünstlerInnen, die sich hier vorstellen. In den Shownotes findet ihr immer alle Links zum Podcast. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Lust auf eine Entdeckungsreise vor eurer Haustür. Also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!